Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Sie will nicht nur, dass Straßburg grüner wird, aber doch auch. Die neue grüne Bürgermeisterin heißt Jeanne Barseguian. Wir stellen sie Ihnen vor. Außerdem, Litauen ist zum Anwalt der belarussischen Opposition geworden. Dabei geht es um mehr als nur um nachbarschaftliche Fürsorge. Und Portugal in der Corona-Pandemie. Die schwierige Suche nach Stabilität in dieser tiefen Krise. Das sind an diesem Dienstag unsere Themen in Europa heute. Dem französischen Präsidenten Macron blieb nichts anderes übrig, als zu reagieren. Die Kommunalwahlen Ende Juni waren für ihn die erwartete Niederlage. Viele Frauen, viele Grüne setzten sich gegen seine Kandidaten durch, unter anderem in Marseille und Straßburg. Macron bildete die Regierung um und machte Jean Castex zum Premier, ein Mann, der frischen Wind in die französische Politik bringen soll, trotz der Corona-Krise, trotz ihrer wirtschaftlichen und sozialen Folgen.
La crise économique et sociale, elle est déjà là. Il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe.
Castex machte deutlich, dass es nun darum gehe, die Nation wieder zu vereinen, um gegen die Krise anzukämpfen. Er war zuvor Staatsbeamter, hatte auch schon andere Präsidenten beraten. Castex, ein Mann des Apparats. Ganz anders die neue grüne Bürgermeisterin von Straßburg, Jeanne Barseguian. Sie steht für eine jüngere Generation von Politikerinnen. Auch sie muss gegen die Krise ankämpfen, allerdings auf ihre Art. Anne-Françoise Weber hat sie in Straßburg getroffen.
Der Weg ins Büro der Bürgermeisterin führt zu einem Hochhaus aus den 1970er Jahren, dem Sitz der Stadtverwaltung von Straßburg. Im Hochparterre warten Menschen auf einen Termin, um einen neuen Ausweis oder eine Geburtsurkunde zu bekommen.
Guten Tag. Freut mich.
Im ersten Stock hat Jeanne Barseguian ihr Büro. Keine Selbstverständlichkeit, denn ihr Vorgänger Roland Ries saß noch viel weiter oben, im 9. Stock. Die 39-Jährige mit dem Lockenschopf lacht, als sie auf diese Büroverlegung angesprochen wird.
In die Höhe zu gehen, wenn man zum OB reden muss, finde ich kein gutes Symbol. Es ist sehr vertikal. Mit meinem Team möchten wir mehr horizontal und mit den anderen Menschen zusammenarbeiten. In Frankreich gibt es sehr viel Misstrauen den Politikern gegenüber. Und meiner Meinung nach muss man diese Verbindung wieder schaffen.
Das tut die grüne Politikerin auch, indem sie mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und sich einfach auf der Straße ansprechen lässt. Einen neuen Politikstil will Jeanne Barseguian verkörpern. Dafür hat sie auch ihre eigenen Bezüge und die ihres Stellvertreters gekürzt, um das Geld auf andere Mitarbeiterinnen zu verteilen. Europa, das merkt man Jeanne Barseguian an, ist keine abstrakte Vorstellung für sie, sondern gelebte Realität. Studiert hat sie internationales Recht und Umweltrecht in Paris, Münster, Berlin und Straßburg. Ihr Lebensgefährte ist Deutscher. Aber Barseguian ist in der Nähe von Paris aufgewachsen. Die Mutter stammt aus der Bretagne, der Vater hat armenische Vorfahren. Ist das kein Nachteil im Vergleich zu ihren elsässischen Vorgängern, die die komplizierte Identität dieser Region mit ihrer bewegten deutsch-französischen Geschichte von innen kannten?
Ich habe das nie als ein Problem gesehen, weil ich denke, das gehört auch zur Identität von Straßburg, diese Vielfältigkeit, diese Multikulturalität. Auch die Menschen kommen aus ganz Europa und aus der ganzen Welt. Und ich denke, das ist genau dieses Reichtum von Straßburg.
Noch längst nicht alle Menschen erkennen die neue Bürgermeisterin auf der Straße. Ihr Amt hat sie Corona-bedingt erst im Juli angetreten. Diejenigen, die ihre Politik verfolgen, beurteilen sie ganz unterschiedlich.
Wir finden die ersten Maßnahmen sehr positiv. Sie ist sehr sympathisch. Alle Einzelhändler hier am Platz der Kathedrale unterstützen unsere neue Bürgermeisterin. Und ihr ganzes Team ist wirklich gut. Wir sind hoch erfreut.
Ich finde, sie tut nicht viel für den Einzelhandel im Stadtzentrum von Straßburg. Sie schafft das zweistündige kostenlose Parken ab und ich weiß, dass es sehr viele Veränderungen beim Weihnachtsmarkt geben soll. Ich habe gehört, dass sie den großen Weihnachtsbaum am Place Kléber abschaffen will. Der ist wirklich weltberühmt, das wäre sehr schade. Und dass sie das Bettelverbot in der Innenstadt aufhebt, ist auch eine große Dummheit. Also bislang nichts Positives.
Was sie macht, ist gut. Sie scheint Mitgefühl mit den Obdachlosen zu haben. Ich habe den Eindruck, sie will uns helfen. Das finde ich gut. Wenn ich mich nicht irre, dann hat sie gesagt, man muss nicht gegen die Armen kämpfen, sondern gegen die Armut. Außerdem ist sie wohl bei den Grünen. Ich glaube, es wird der Stadt und allen hier gut tun, mal eine Bürgermeisterin mit einem neuen Stil zu haben.
Wissen Sie, mit 82 ist Radfahren nicht so einfach. Bisher sind wir mit dem Auto gefahren. Weil sie sehr umweltbewusst ist, will sie Dieselfahrzeuge abschaffen und so weiter. Ich verstehe nicht, was die alten Leute jetzt machen sollen. Mit dem Bus fahren und sich dabei das Coronavirus oder etwas anderes holen? Das ist nicht besonders gut.
Tatsächlich hat Barsegian vor, die Autos noch stärker aus der Innenstadt zu verbannen. Allerdings hat sie schon einen ersten Kompromiss geschlossen und das Gratisparken immerhin noch bis zum Ende des Sommerschlussverkaufs verlängert. Konfrontativ will sie nicht regieren, versichert sie.
Natürlich, jeder Wandel braucht Zeit, braucht Pädagogie, braucht sehr viel Debatte. Und es geht nicht darum, alles einseitig so umzusetzen, sondern die Lösungen zusammen mit allen Beteiligten zu bauen. Wir müssen es erklären, wir müssen es Schritt für Schritt machen, aber wir müssen auch vorangehen.
Denn die Zeit dränge, gerade in Umweltfragen. Deswegen hat sie, wie andere grüne Bürgermeister, in ihrer Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Neben ökologischen sind aber auch soziale Fragen wichtig für Barsegian.
Wenn man nur im Stadtzentrum läuft, denkt man vielleicht, dass Straßburg eine attraktive, reiche Stadt ist. Und wenn man ein bisschen in der Umgebung geht, sieht man sofort, dass es diese sehr großen Unterschiede gibt. Wenn es gibt ein Stadtviertel, und ich habe mehrere Beispiele leider, es gibt kein Transportmittel, es gibt keine Läden, es gibt nicht mal eine Bank oder keinen Markt, da müssen wir unbedingt, muss die Stadt unbedingt prioritär investieren.
Zurzeit ist Barsegian unter anderem damit beschäftigt, in der Stadt die notwendigen Corona-Maßnahmen für den Schulanfang im September zu organisieren. Wie wichtig der Infektionsschutz ist, hat sie am eigenen Leib erlebt. Im März war sie selbst an Covid-19 erkrankt und lag 5 Wochen flach. Und sie weiß, wie stark die Grenzschließung nach Deutschland die Bevölkerung hier betroffen hat.
Anne-Françoise Weber war für uns in Straßburg. Wie vielstimmig oder differenziert die gemeinsame EU-Außenpolitik klingen kann, zeigt sich nun wieder an der Krise in Belarus. Die Außenminister schalteten sich am Freitag zusammen, um Sanktionen auf den Weg zu bringen. Morgen werden die Staats- und Regierungschefs auch darüber sprechen, was außerdem zu tun ist. Der deutsche EU-Ratsvorsitz setzt auf präzise, aber deutliche Erklärungen, die sich vor allem an Präsident Lukaschenko und seine Unterstützer richten. Litauen fährt eine etwas andere Linie, hat belarussische Oppositionelle aufgenommen und warnt Russland. Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann über die besondere Rolle Litauens.
Litauische Bürger planen eine große Geste der Solidarität mit dem Nachbarland. In der kommenden Woche wollen sie eine Kette von zigtausenden Menschen bilden, von der Hauptstadt Vilnius bis zur Grenze nach Belarus. Sie hoffen, dass die Aktion auf der anderen Seite aufgenommen und fortgesetzt wird, vielleicht sogar bis nach Minsk. Thomas Janeliūnas, Politologe an der Universität Vilnius. Nicht nur die Politiker, auch der aktive Teil der litauischen Gesellschaft interessiert sich seit langem sehr dafür, was in Belarus vor sich geht. Die Menschen haben Belarus als ein Land angesehen, das von Russland gewissermaßen als Geisel gehalten wird. Nun ist die Hoffnung groß, dass sich Belarus zu einem demokratischen Staat entwickelt. Die Litauer erwarteten von ihren Regierenden, dass sie eine klare Position zu den Ereignissen einnehmen. Und das tut Präsident Gitanas Nausėda. Als Erster hat er es ausgesprochen. Der belarussische Amtsinhaber Alexander Lukaschenko könne sich nach den Wahlfälschungen nicht mehr als legitimer belarussischer Präsident betrachten. Nausėda schloss selbst einen litauischen Alleingang gegen Minsk nicht aus. Wenn auf europäischer Ebene keine Sanktionen verhängt werden, dann bleibt uns die Möglichkeit nationaler Sanktionen. Deren Wirkung wird allerdings ungleich geringer sein. Natürlich ist es ohnehin zweifelhaft, ob Sanktionen Blutvergießen verhindern können. Das solle seine diplomatische Initiative bewirken, meint Nausėda. Er schlug einen sogenannten Koordinierungsrat der belarussischen Opposition und der Zivilgesellschaft vor. Dieser Rat könne dann einen Dialog mit den Machthabern in Minsk beginnen. Lukaschenkos Opponentin Svetlana Tichanowskaja war nicht die erste Belarusin, die nach Litauen geflohen ist. In Vilnius gibt es eine ganze Reihe von Institutionen, die von Exil-Belarussen gegründet wurden. Die bekannteste ist die Europäische Geisteswissenschaftliche Universität, mit Studierenden vor allem aus Belarus. In der Rolle als Friedensstifter komme Litauen zugute, dass es ein kleines Land sei, sagt Tomas Janeliūnas. Das bietet Litauen die Chance, als ehrlicher Moderator für den Konflikt in Belarus aufzutreten. Es ist offensichtlich, dass es kein militärisches oder geheimdienstliches Interesse am Nachbarland hat. Es hat keine irgendwie gearteten imperialen Ambitionen. Nicht von ungefähr schießt sich die Propaganda des Regimes in Minsk deshalb nicht so sehr auf Litauen ein, sondern vielmehr auf Polen. Polen ist größer und pflegt enge Beziehungen zu den USA. Es eignet sich in der Staatspropaganda besser für das Bild des äußeren Feindes, der angeblich hinter den Protesten stehe. Dennoch sendet das Lukaschenko-Regime auch Warnsignale an Litauen. Bald werde ein Militärmanöver an der belarussisch-litauischen Grenze beginnen, so das Verteidigungsministerium in Minsk. Linas Kojala, Direktor des Zentrums für Osteuropa-Studien in Vilnius. Ich glaube nicht, dass es eine direkte Bedrohung darstellt. Solche und größere Manöver gab es schon früher. Aber natürlich kann eine militärische Gefahr entstehen, wenn Russland an Einfluss in Belarus gewinnen und Militärbasen an der Grenze aufbauen sollte. Das wäre eine neue Gefahr für die NATO insgesamt. Die Beziehungen zwischen Litauen und Belarus seien ohnehin angespannt gewesen, so Kojala. Nicht zuletzt wegen des ersten belarussischen Atomkraftwerks, das in Ostrowiec gebaut wurde. Es liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Litauen entfernt und soll im Herbst ans Netz gehen, allen Protesten aus Vilnius zum Trotz. Gestern wiederholte der litauische Präsident Nausėda sein Angebot. Er, gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern von Estland, Lettland und Polen, könne als Vermittler in Belarus auftreten. Bisher allerdings deutet wenig darauf hin, dass Lukaschenko auf diesen Vorschlag eingehen könnte.
Florian Kellermann. Bundeskanzlerin Merkel soll gestern mit dem litauischen Präsidenten telefoniert und ihm für seine Hilfe gedankt haben, so Angaben aus Vilnius. In der Corona-Pandemie steht Portugal nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Infektionszahlen blieben lange niedrig, bis sich das Virus auch dort stärker ausbreitete, aber vor allem im Großraum Lissabon. Im Gegensatz zu Spanien gilt Portugal derzeit nicht als Risikogebiet. Womöglich wird der Tourismus davon in den nächsten Wochen noch etwas profitieren. Bisher allerdings ist wenig davon zu spüren und der Tourismus ist für Portugal sehr wichtig. Er steht für 9% der Wirtschaftsleistung. Die sozialistische Minderheitsregierung baut nun politisch vor. Durch neue Bündnisse will sie ihre Machtbasis stabilisieren, um für alle Fälle gerüstet zu sein. Dazu Thilo Wagner aus Portugal.
In einer Straße in der Lissabonner Altstadt parken über ein Dutzend Tuk-Tuk-Taxis am Straßenrand. Tiago Chaparro steht vor einem seiner Wagen, die er für seine Firma gekauft hat. Chaparro ist seit 2015 im Geschäft und hat vom Tourismusboom der vergangenen Jahre profitiert. Doch seit Corona ist alles anders. Einen Teil seiner Mitarbeiter hat er bereits in die Kurzarbeit schicken müssen. Mit seiner Bank hat er eine Verlängerung der Kreditlaufzeiten vereinbart. Sonst müsste er Insolvenz anmelden. Uns ist im Vergleich zum Jahr 2019 rund 90% des Geschäftsvolumens verloren gegangen. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres ist die portugiesische Wirtschaft noch stärker eingebrochen, als es die Regierung vorhergesehen hatte. Internationale Ökonomen gehen jetzt davon aus, dass die portugiesische Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr um rund 10% schrumpfen werde. Trotz alledem, die sozialistische Minderheitsregierung hat das Vertrauen der Portugiesen in der Corona-Krise nicht verloren. Laut jüngsten Umfragen liegen die Sozialisten nicht weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Sie profitieren davon, dass das Land die Pandemie bisher relativ gut gemeistert hat. Premierminister António Costa will sich auf die hohe Zustimmung aber lieber nicht verlassen. Er hat angekündigt, in Zukunft nicht mehr alleine regieren zu wollen, sondern eine engere politische Zusammenarbeit mit den Linksparteien zu suchen. Bei der Bekämpfung der Krise werden wir keinen Sparkurs fahren und unsere politischen Erfolge der vergangenen 5 Jahre nicht in Frage stellen. Mit den Parteien, mit denen wir im Jahr 2015 den Sparkurs beendet haben, wollen wir deshalb jetzt wieder enger zusammenarbeiten, um die politische Stabilität für die ganze Legislaturperiode zu garantieren. Was wir zuvor gemeinsam geschafft haben, werden wir auch jetzt schaffen, um die beispiellosen Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen. Dabei baut die Regierung vor allem auf die Gelder aus der EU. Insgesamt kann Portugal bis 2026 mit über 15 Milliarden Euro Direkthilfen und knapp 11 Milliarden Euro an Krediten aus dem Corona-Hilfspaket rechnen. Das Geld wollen die Sozialisten in die digitale Transformation stecken, große Infrastrukturprojekte wie den Ausbau von Eisen- und U-Bahn-Linien fördern und die sozialen Ungleichheiten im Land weiter bekämpfen. Diese Maßnahmen stehen auch auf dem politischen Programm der kleineren Linksparteien, die mit den Sozialisten bis zur Wahl im Oktober 2019 ein loses Regierungsbündnis gebildet hatten. Aufgrund dieser Erfahrung, so der Politologe Pedro Magalhães von der Universität Lissabon, sei es nicht verwunderlich, dass die sozialistische Minderheitsregierung im linken Parteienspektrum nun wieder für ein engeres Bündnis wirbt. Das Wirtschaftsprogramm baut auf öffentliche Investitionen, zum Beispiel im Bereich Infrastruktur und Bildung, und auf eine starke Ausgabepolitik. Die Unterstützung dafür können die Sozialisten am einfachsten bei den Linksparteien suchen, vor allem weil sich die Mitte-Rechts-Partei und der konservative Oppositionsführer Rui Rio sehr kritisch zu diesen Plänen geäußert haben. Politische Beobachter wie Pedro Magalhães bezweifeln jedoch, ob eine neue Auflage des Linksbündnisses tatsächlich über die ganze Legislaturperiode bis 2023 halten würde. Vor 5 Jahren brauchten die Sozialisten die kleineren Linksparteien, um überhaupt an die Macht zu kommen. Ein neues Bündnis wäre jetzt nicht zwangsläufig notwendig, um Portugal durch die Krise zu führen, aber niemand weiß, wie lange sie andauern wird.
Auch in Portugal nicht. Ein Beitrag von Thilo Wagner aus Lissabon. Das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse und schönen Tag.